Ja, das ist genau das, was Gott versprochen hat, das hält er auch ein. Jerusalem ist zum Frieden gesetzt und ganz sicher wird eines Tages auch der Friede Wirklichkeit werden, wenn der Friedefürst zurückkommt. Erlauben Sie mir auch noch mal kurz zu beten. Vater, wir danken dir, dass die Jugendgruppe es so schön hat, dort in der Lenzer Heide, dass du sie segnest. Ebenso auch in Bern den Gottesdienst und dass du auch uns bitte, Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass du uns in Jesus Christus, in seinem Geist, die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Es geht heute um die Gegenwart Jerusalems und dann in einem dritten, letzten Punkt um die Zukunft Jerusalems. Wir hatten ja das Generalthema gestellt, Brennpunkt Jerusalem. Und der erste Hauptpunkt, den wir letzte Woche durchgesprochen haben, war die Geschichte Jerusalems. Wir haben versucht darzulegen, wie Gott sich diese Stadt erwählt hat, um seinen Namen dort niederzulassen, um selber dort gegenwärtig zu sein, um sich von dort aus der Welt kundzutun. Gott hat Jerusalem überschüttet mit Verheißungen. Er hat sie persönlich erwählt. Er hat sie zu seiner Stadt gemacht. Dort wurde der Tempel hingestellt. Jerusalem hat viele wunderschöne Namen. Zum ersten Mal kommt Jerusalem vor in 1. Mose Kapitel 14. Melchisedek, der König von Salem, Frieden, Jerusalem, Gründung des Friedens, lautet diese Stadt. Gott hat sie sich erwählt. Dieser König Melchisedek ist ein wunderbares Vorbild auf Jesus Christus, den König aller Könige. Der Priester ist nach der Ordnung Melchisedek und darum ewig Priester sein und bleiben kann. Nicht nach der Ordnung Aarons oder Levis. Dann kam Jerusalem zum zweiten Mal vor im Josua-Buch Kapitel 10 unter einem anderen König Adonizedek, ein prophetisches Bild, Gegenstück zu Melchisedek, ein antichristliches Gegenstück. Jerusalem wird erwähnt im zweiten Mosebuch. Gerade aus Ägypten ist Israel entflohen, gerettet worden. Sie standen am Anfang in der Wüste und dort erwähnt Gott schon, beziehungsweise durch Mose prophetisch, diese Stadt, in der er einmal König sein wird. Das war noch lange bevor sie überhaupt ins verheißene Land kam. Jerusalem kommt dann immer wieder in der Bibel vor. Später hat David Jerusalem erobert von den Jebusitern. Er hat sie zu seiner Hauptstadt gemacht, zu seiner Residenz und Regierung. Salomo hat dann dort den ersten Tempel gebaut. Jerusalem, die Regierenden waren ungehorsam. Gott hat Jerusalem ihnen sozusagen weggenommen und auch den Tempel durch die Babylonier 586 vor Christus. Aber später hat er die Nationen gebraucht, einen Kyros, einen Darius, einen Artasasta, einen Ahasverus, um die Juden wieder zurückzubringen in ihre Heimat, um Jerusalem wieder zu bauen, um die Mauer wieder zu errichten. Dann, als die Zeit erfüllt ward, kam Jesus Christus und er sagte von dieser Stadt, das ist die Stadt des großen Königs, seine Stadt. Die Israeliten haben ihn verworfen und damit ist Jerusalem wieder untergegangen durch die Römer im Jahre 70 nach Christus. Und in der Folge eine lange Periode, gut, ich sage einmal, 1800 Jahre lang stand Jerusalem in der Zerreißprobe zwischen den Nationen und Völkern. Es haben die Römer geherrscht, es haben die Araber geherrscht, die Muslime haben geherrscht, die Mamelucken haben geherrscht, die Kreuzritter haben geherrscht, dann wieder die Muslimen, die Muslime, dann wieder die Kreuzritter, dann wieder die Muslime, später die Türken und am Schluss die Engländer. Und da sind wir jetzt bei der Gegenwart Jerusalems. Das ist der zweite Hauptpunkt. Die Gegenwart Jerusalems, die hat auch ihre Geschichte, und ich muss eigentlich beginnen, wenn ich über die Gegenwart Jerusalem rede, lachen Sie nicht, 1882. Gut, keiner hat gelacht, wunderbar. 1882 beginnt die Gegenwart Jerusalems, und das wollen wir jetzt mal anschauen. ...1882 kam es nämlich zur ersten eigentlichen geschichtsträchtigen Einwanderungswelle der Juden aus den Nationen, besonders aus dem Norden von Israel aus gesehen, also aus der Sowjetunion, damals hieß das, Polen und so weiter, kehrten die Juden zurück in ihre Heimat. Und damit begann die Gegenwart, weil damit etwas ganz Neues begonnen hat. Sie müssen sich vorstellen, die Israeliten, sie waren jetzt ungefähr 1800 Jahre zerstreut unter den Nationen, und jetzt, 1882, begannen sie plötzlich wieder zurückzukehren. Von Gott bewegt. Und das ist durchaus biblisch gewesen, denn damit begann die Erfüllung vieler prophetischer, biblischer Aussagen. Im Jeremia-Buch, im Hesekiel-Buch, im Daniel-Buch. Und die Bibel macht auch deutlich, dass wenn die Juden zurückkehren, dann werden sie zuerst im Unglauben zurückkehren. Ich möchte eine Stelle als Beispiel für wirklich viele Stellen nehmen, Hesekiel Kapitel 36. Da sehen wir wunderbar die Reihenfolge. In diesem Kapitel Hesekiel 36, Vers 21 heißt es, dass der Herr sie wieder zurückbringt in ihr Land und dass er dann Herr über sie sein wird, Hesekiel 36, und dass er dann seinen Heiligen Geist über sie ausgießen wird und Ströme lebendigen Wassers. Also Hesekiel 36, dann auch Kapitel 37, stellt uns vor diese Wahrheit. Gott sammelt sein Volk zurück in ihr Land, im Unglauben. Später schenkt er ihnen den Heiligen Geist, um von Neuem geboren zu werden. Diese Gegenwart begann also 1882. Die zweite geschichtsträchtige Station ist dann gewesen 1917. Die Engländer, damals Großbritannien, sie gewannen den Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 ging. Und 1917 gewannen die Engländer auch gegen die Türken und gegen die Deutschen. Und im Dezember 1917 marschierten die Engländer in Jerusalem ein. Und in der Folge, 1920, erhielte Großbritannien das Mandat über, man nannte es damals noch so, Palästina. Übrigens waren die Israeliten auch Palästinenser. Das wissen viele gar nicht. Damals hieß das Palästina. Es gab ein palästinensisches Orchester. Es gab eine palästinensische Zeitung. Das war eine jüdische Zeitung. Ein jüdisches Orchester. Ja? Das war 1917. Die arabischen Nationen haben sich allerdings immer dagegen gestellt. 1947 kam es dann zum Teilungsplan Palästinas. Ein Teil sollte Israel bekommen und einen größeren Teil sollten die arabischen Nationen bekommen, oder die Araber, die Palästinenser heute, würde man sagen. Die Israeliten, die Juden hatten das angenommen, aber die palästinensische Seite, die arabische Seite, hatte das abgelehnt. Und 1948 kam es dann zu diesem sogenannten Unabhängigkeitskrieg, weil die arabischen Nationen, sie wollten kein Israel. Sie wollten überhaupt kein Land abgeben und sie wollten Israel vernichten. Aber siehe da, es geschah ein Wunder. Obwohl die arabischen Nationen in großer Übermacht waren, hat Israel den Krieg gewonnen. David Ben-Gurion hat damals gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also, die Israeliten haben den Krieg, 1948, Unabhängigkeitskrieg, gewonnen, aber sie haben das jüdische Viertel der Altstadt in Ost-Jerusalem an die Jordanier verloren und in Folge haben dann die Jordanier dieses Ost-Jerusalem und übrigens auch das Westjordanland für sich annektiert. Und die Israeliten hatten keinen Zugang zu Ost-Jerusalem. 1967 kam es dann zum sogenannten Sechstagekrieg. Nasser, der Ägypter, hat sich sehr aufgebäumt gegen Israel und noch andere Nationen, die Syrer auch. Und jetzt war Israel wieder in einem Krieg verwickelt, sie mussten angreifen. Und sie hatten den Jordanier gesagt, bitte haltet euch aus diesem Krieg raus. Es ist besser. Aber der jordanische König leider damals, er war so überzeugt, dass die Ägypter und die Syrer in einer so großen Übermacht den Krieg gewinnen würden, dass er sich eben nicht rausgehalten hat. Und er hat von Jerusalem aus auch die Israeliten angegriffen. Und dann haben die Juden gesagt, so, jetzt greifen wir Ost-Jerusalem an. Und siehe da, wieder geschah ein Wunder. Sie haben in diesem Sechstagekrieg, der am 7.6.67 begann oder zu Ende ging, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, jedenfalls haben sie den gewonnen und damit war Jerusalem wieder in ihrer Hand. Und später haben dann die Juden Jerusalem als unteilbare Hauptstadt für sich ausgerufen. 50 Jahre später. Am 7. April 2017, das wissen viele gar nicht, das ist so in den Medien ein bisschen untergegangen, anerkannte Russland als erster Staat der Welt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Da gab es keine Diskussionen, keine Talksendungen, kein Aufbäumen. Aber als am 6. Dezember, also ungefähr 8 Monate später, Donald Trump und damit die USA anerkannten, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist und dass er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will, da stand die Welt zunächst einmal Kopf. Inzwischen haben es auch andere Länder anerkannt, zum Beispiel Tschechien und Guatemala. Und ich habe gelesen, andere Länder bewegen es auch zu tun, Honduras, Togo, Paraguay, Rumänien und die Slowakei. Nur die europäischen, christlichen Länder, die nicht, die ärgern sich. Ausgerechnet die christlichen. Sie sind dagegen, es wird diskutiert, gestritten und man macht den USA natürlich vor allem, interessanterweise nicht den Russen, Vorwürfe. In einem Zeitungsartikel las ich in einem Bericht folgende Sätze zur Anerkennung Jerusalems durch Donald Trump. Die Welt schäumt, die Völker toben, die EU und die UNO, der Papst und die Palästinenser, der deutsche Außenminister und die deutsche Kanzlerin protestieren. Was ist passiert? Einer hat sein Wahlversprechen erfüllt. Ja. 50 Jahre nach Einnahme Jerusalems durch die Juden 1967, im Jahr 2017, anerkennen die beiden größten Staaten und mächtigsten Staaten dieser Welt Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das ist geschichtsträchtig, nämlich Russland und die USA. Und da habe ich eine ganz interessante Zahlenkombination. Ich will damit jetzt nichts sagen. Es geht nicht um Spekulation oder, wie nennt man das, Verschwörungstheorie oder so. Gar nicht. Ich möchte Ihnen nur mal vor Augen führen, wie interessant diese Zahlenkombination ist. Achten Sie mal auf die Zahl 7. 1897, erster Zionistenkongress zur Errichtung eines jüdischen Staates. Wo war der? Wer weiß es? In Dortmund, ne? In Basel, ah ja, genau. In Basel, jawohl, da sind doch hier wir Schweizer. Ich bin ja auch ein Schweizer. Das ist doch wichtig. Jahre später, 1917, Balfour-Deklaration durch die Engländer, das Majestätische Haus. Sie bestätigen und wünschen sich einen jüdischen Staat im jüdischen Land. 30 Jahre später, 1947, UN-Resolution zur Teilung Palästinas, also die damaligen Vereinten Nationen. 20 Jahre später wieder, 1967, Einnahme Jerusalems durch die Israeliten. Und 50 Jahre später, 2017, Anerkennung Jerusalems durch Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Von 1897 bis 2017 sind es 120 Jahre. Interessant oder nicht? Steckt ja auch die 12 drin, ja? Die 12 Stämme Israels. Denn die Zahl 120 ist ein anderes Bild in der Bibel auch für Vollzahl. Zum Beispiel verblieben den Menschen damals bis zur Flut, Sintflut, 120 Jahre. Mose, der größte Repräsentant des Alten Testamentes, wurde 120 Jahre alt. Und vor Pfingsten, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, trafen sich in Jerusalem genau 120 Personen. Das waren alles Juden. Und später wurde dann auf die 12 Apostel der Heilige Geist ausgegossen. Und 2017 im jüdischen Kalender, Sie sehen es, glaube ich, ja? Ja. Also letztes Jahr war 5777. Also ich wiederhole, das muss weiter nichts bedeuten. Damit wollen wir nicht spekulieren. Aber ich glaube, wir werden doch daran erinnert, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Es kommt mir so vor, als wenn der Herr uns sagen würde, hört mal Leute, ich bin da. Ich schreibe Geschichte, nicht die Völker. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Und wieder gebraucht Gott die Weltreiche. Nicht, dass er selber direkt eingreifen würde, nein, er gebraucht die Großen dieser Welt. Putin und Trump. Und andere, wie vormals schon, ich sagte es, Kyros, der große Perser und sein Weltreich, Darius, ein Mitregent, Artaxerxes, Ahasverus, zur Zeit Esra und Serubabels, zur Zeit Esthers, haben Sie das Buch Esther mal gelesen? Da sieht man die Handschrift Gottes und der Name Gottes kommt in diesem Buch nicht einmal vor. Gott gebraucht profane Weltgeschichte, um seine Geschichte zu schreiben. Nehemia darf die Mauer wieder bauen. Da ist nicht Gott gekommen und hat gesagt, komm mal her, bau die Mauer, ich werde schon sehen, dass das klappt. Er gebrauchte einen König damals in Persien, Ahasverus, damit das geschehen kann. Petrus erwähnt das mal in einem anderen Beispiel, in einem anderen Zusammenhang, aber dieser ist auch ganz interessant. Da wurde ja, die erste Christenheit wurde verfolgt durch die Juden in Jerusalem und Petrus und Johannes waren im Gefängnis, kamen dann aber wieder raus und so, sind dann zu der Gebetsversammlung gestoßen und dann heißt es unter anderem Apostelgeschichte 4, 27 bis 28, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Für was? Pontius Pilatus, Rom, Herodes, Edomiter, die Völkerstämme Israels. Für was versammeln die sich? Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. Die Völker und sogar das säkulare Israel, das säkulare Judentum in Jerusalem, die Regierung dort. Wir können nicht sagen, dass die eine Beziehung zu Gott hätten über Jesus Christus, oder? Sie müssen tun, was Gott gesagt hat. Es gibt einen Spruch. Der Kaiser denkt und Gott lenkt. Der Kaiser denkt und Gott lenkt. Und auch hier möchte ich das ein oder andere wieder versuchen anzuwenden, auch auf mein Leben und auf ihr, auf dein Leben. Wir müssen nie meinen, dass unser Leben irgendwelchen Schicksalen ausgeliefert sei. Gott gebraucht sogar die profanen Dinge um uns herum, um seinen Plan mit dir zu erfüllen. Das merken wir gar nicht. Das merken wir gar nicht. Der Herr ist allwissend und er ist vorhersehend. Und er fügt alles wunderbar, wie er Jerusalems Geschichte lenkt, ohne dass die das überhaupt selber richtig gemerkt hätten. So lenkt er auch deine Geschichte. Manche meinen, schauen wir uns an, ich denke, da geht es uns allen gleich, das darf ich von meinem eigenen Herzen aus Ihnen verkündigen. Manche meinen, sie seien von Gott vergessen, vielleicht sogar verworfen. Sie verstehen den Kampf ihres Lebens nicht, sie verstehen die Situationen ihres Lebens nicht, die Fügungen ihres Lebens verstehen sie nicht. Und oftmals deshalb verstehen sie Gott nicht. Gott, ich verstehe dich nicht. Es gibt eine andere Form dieses Sprichwortes, das ich eben zitiert habe. Da heißt es, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das kommt übrigens aus der Bibel. Das wissen Sie wahrscheinlich, ja? Es kommt aus der Bibel und zwar aus Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Bitte glauben Sie nicht, dass Sie allein gelassen sind, von Gott verlassen wären. Er fügt alles wunderbar. Können Sie das glauben? Für mich ist da ein großes Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Ich meine, dieser Mann hat wirklich Grund genug gehabt, die Welt und Gott nicht mehr zu verstehen. Er war ein wirklich frommer Christ, ein aufrichtiger Christ. Er wurde von den Nazis festgenommen und wenige Tage, glaube ich, waren es. Vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er hingerichtet. Der Mann hätte verzweifeln können. Wissen Sie, was er geschrieben hat? Ich glaube. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Er hat das nicht erlebt, aber Ich glaube, wenn der sehen würde oder wüsste, wie bekannt sein Name ist und welchen Trost seine Arbeit eigentlich gewirkt hat, ja, von guten Mächten wunderbar getragen. Wer kennt das Lied nicht? Und er hat Gedichte geschrieben, Aufsätze geschrieben, Predigten geschrieben. Es gibt Bücher von ihm und so weiter und so fort. Der Mann ist ein großer Segen geworden. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben kann, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In welchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft eigentlich überwunden sein? Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, also ein Fatum ist ein Ausdruck für ein Schicksalsbegriff, ja, dass Gott einfach so das Schicksal in unserem Leben, so mir nichts, dir nichts zulässt, ja, so fatalistisch, ja Gott, so einfach irgendwie. Nein, ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Gott hält dein Leben, ob du es merkst oder nicht. Und er gebraucht Umstände, um dich zu segnen. Wir kommen zur Zukunft Jerusalems. Das ist der dritte Hauptpunkt. Wie wird die Zukunft Jerusalems aussehen? Die wird auch noch spannend sein. Die Geschichte Israels oder beziehungsweise Jerusalems war spannend. Die Gegenwart eigentlich auch, die ganzen Kriege und das ganze Durcheinander und die Zerwürfnisse und so weiter, das Zedern der Nationen um Jerusalem und was ist passiert? Jerusalem gehört den Juden. Und so wird auch die Zukunft Jerusalems sehr spannend sein. Auch die Zukunft deines Lebens und meines Lebens wird noch sehr spannend. Gut wissen wir nicht alles. Der endzeitliche Werdegang, das ist jetzt mein dritter Hauptpunkt eben, unter diesem Gesichtsaspekt die Zukunft Jerusalems. Der endzeitliche Werdegang Jerusalems wird meines Erachtens ungefähr wie folgt sein. Da habe ich 5 Punkte. Wie sieht die Zukunft Jerusalems aus? Nach dem Wort Gottes, nach dem prophetischen Wort. Erstens, die Existenz Israels und Jerusalems ist biblisch-prophetisch einzuordnen. Ich hoffe, das haben wir verstanden, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie letzten Sonntag da waren oder auch jetzt. Das ist kein bloßer Zufall oder ein Werk der Nationen, dass wir heute Israel als Staat wieder haben und die Juden zurückgekehrt sind und Jerusalem als Hauptstadt Israels wieder existiert und anerkannt wird. Das ist doch kein Zufall. Dahinter sehen wir doch ganz deutlich die Handschrift Gottes. Und das muss ja auch so sein. Israel als Land, die Juden als Volk und die Stadt Jerusalem muss oder müssen für die letzten Ereignisse, für das Stattfinden der letzten 7 Jahre, wie wir es nennen, Drangsalszeit oder Trübsalszeit, muss oder müssen wieder existieren. Die müssen vorhanden sein. Sonst kann die 7 Jahre Trübsalzeit gar nicht stattfinden. Wo sollen die denn stattfinden, wenn es kein Jerusalem gibt? Jerusalem kommt doch in der Offenbarung wieder vor. Sie verstehen, ja, was ich sagen möchte? Und dafür gibt es nun viele Beispiele, die uns erklären, dass Jerusalem praktisch im Unglauben oder die Israeliten überhaupt, der Staat im Unglauben wiederhergestellt wird, um dann später durch die Wiederkunft Jesu zum Glauben geführt zu werden. Ein Beispiel ist eben da Daniel Buch Kapitel 9, Vers 24. Da bekommt Daniel die Offenbarung von dem Herrn, der 70 Jahrwochen. Und da wird ganz deutlich gesagt, 70 Wochen, ich gehe davon aus, Sie haben das alles schon gelesen jetzt, in der Zwischenzeit, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Also, das ist ganz wichtig. Diese 70 Jahrwochen, eine Woche dauert 7 Jahre, ja? Diese 70 Jahrwochen sind bestimmt für Israel, für Jerusalem. Wir wissen aus der Geschichte und aus den biblischen Fakten, dass 69 Jahrwochen bereits erfüllt sind. Bis, dass der Herr Jesus Christus das erste Mal kam, waren exakt, manche sagen sogar auf den Tag, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, diese 69 Jahrwochen erfüllt. Was noch aussteht, ist die letzte 70. Jahrwoche von nochmal 7 Jahren. Wenn nun die 70 Jahre aber für Jerusalem bestimmt sind und die 69 Jahrwochen tatsächlich auch für Jerusalem bestimmt waren und sich im Blick auf Jerusalem erfüllten, ja, dann muss sich doch die letzte 70. Jahrwoche wieder, die gehört ja noch dazu, auf Israel, sprich den Staat, sprich das Volk, sprich Jerusalem erfüllen. Zwischen der 69. und 70. Jahrwoche, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, ist die Zeit der Gemeinde. Das ist eine Sonderzeit, das war ein Geheimnis, das wusste kein Prophet. Darum spricht Daniel von 70 Jahrwochen. Aber die Zeit zwischen der 69. und 70. hat er gar nicht gesehen. Das ist das Gemeindezeitalter. Und wenn die Gemeinde vollendet ist, wenn sie entrückt wird, Toten in Christo auferstehen, danach beginnt die 70. Jahrwoche. Und die ist dann wieder bestimmt für Jerusalem. Ja? Also, dieses Land, dieses Volk, diese Stadt müssen vorhanden sein, damit sich die 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre erfüllen können. Zweitens. Jerusalem wird der Zankapfel der Welt. Laut Sacharja 12, 2 bis 3, ich lese es jetzt nicht. Jerusalem wird eine Taumelschale für alle Völker ringsum. Die Völker ringsum Jerusalem sind arabische Nationen, muslimische Nationen, ja, das haben wir ja, ne? Die regen sich alle auf, die werden alle, ja, ich sag mal, ihr Verhalten ist ein unnüchternes Verhalten, Taumelschale. Und Jerusalem wird ein Laststein für alle Nationen. Schauen wir uns die Politik an. Tatsächlich, die ganze Welt reißt sich um Jerusalem, debattiert um Jerusalem. Es wird in den Medien auch so genannt, Jerusalem wird genannt das Pulverfass. Die Anerkennung Trumps jetzt von Jerusalem, ja, das ist ein Zeitzünder. Ja, das ist sehr explosiv, was der Trump da jetzt gemacht hat. Und ich erinnere mich noch, vor vielen Jahren, ich habe es jetzt in der Quelle leider nicht mehr gefunden, aber ich weiß es noch. Ich weiß es noch ganz genau, wenn man das damals so durchging, als Bill Clinton noch US-Präsident war. Und da ging es auch mal um Jerusalem und die Teilung und Nichtteilung und so weiter und so fort. Und die waren ja auch in Camp David und so weiter und haben verhandelt. Und das Resümee damals von Bill Clinton ist gewesen, im Blick auf die Stadt Jerusalem, ja, hat er gesagt, dieser Stein ist mir zu schwer. Laststein für alle Nationen. So. Warum muss Jerusalem wieder vorhanden sein und existieren? Jetzt kommt ein unangenehmer Punkt, der dritte. Jerusalem wird von Gott abfallen. Jerusalem wird sich von Gott abkehren und offensichtlich der Sitz des Antichristen werden, des zweiten Tieres aus der Offenbarung, Kapitel 13. Man nennt ihn auch den falschen Propheten, der aus der Erde kommt. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, wie heißt es da? Er wird sich in den, ja, der Sohn des Verderbens, er wird sich in den Tempel setzen, ja. Das kann er nur, wenn die Israeliten das befürworten. Offenbarung, Kapitel 11, 1 bis 3. Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin anbeten. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage, sind 3,5 Jahre, weissagen mit Sack, Tuch bekleidet. Zu diesem Zeitpunkt wird Jerusalem noch heilige Stadt genannt. Warum? Es bekehren sich viele in Jerusalem. Es werden dort Anbeter sein. Ja, ist ja klar. Offenbarung Kapitel 7, die 144.000, ja? Und die sind ja nicht mundtot, die werden das Evangelium verkünden. Dann die zwei Zeugen treten auf. Und in Folge und in Wirksamkeit dieser zwei Zeugen werden sich in Jerusalem Menschen bekehren. Und ich glaube, dass dieser Teil, der später in Offenbarung Kapitel 12 beschrieben wird, flieht in die Wüste, von Gott bewahrt, weil der Antichrist sie verfolgt. Ja, Offenbarung Kapitel 12. Ich glaube, dass die zum größten Teil aus Jerusalem kommen, aus dem judäischen Gebiet. Und dann in die Wüste fliehen, um von Gott bewahrt zu werden. Also Jerusalem wird hier noch heilige Stadt genannt, eben wegen der Anbeter. Aber das wird sich bald ändern. Nämlich dann, wenn Jerusalem die Residenz des Antichristen wird. Dann wird Jerusalem zu Hure. So wie das himmlische Jerusalem die Braut des Lammes ist, so wird das irdische Jerusalem die Braut des Antichristen. Viele werden es nämlich machen oder mitmachen. Und da haben wir den anderen Bibelvers. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, die beiden Zeugen, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, das ist das andere, der antichristliche Weltdiktator. Es gibt ja zwei Tiere, ja. Einmal der Antichrist in Bezug zu Israel und der antichristliche Weltdiktator in Bezug zu allen Nationen. Wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der großen Stadt liegen, die gleicherweise Sodom und geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Wo wurde Jesus gekreuzigt? Jerusalem. Es geht ganz klar um diese Stadt. Sehen Sie mal die Reihenfolge, ich habe es letzte Mal schon angedeutet. Zuerst ist Jerusalem die heilige Stadt. Wegen der Bekehrten und Anbeter und wegen der Wirkung der zwei Zeugen. Doch dann werden die zwei Zeugen getötet. Und im selben Moment wird Jerusalem die große Stadt genannt, weil jetzt das Tier aus dem Abgrund aufgekommen ist. Jerusalem wird die große Stadt genannt, weil sie in Verbindung mit dem Antichristen weltweiten Einfluss bekommen wird. Und wir sind heute schon auf dem besten Weg. Drittens wird sie plötzlich Sodom genannt. Warum? Weshalb? Weil sie die Stadt des Antichristen geworden ist mit weltweitem Einfluss. Sie gelangt, und deshalb wird sie Sodom genannt, zu beispiellosem Wohlstand. Es wird der Ort geistlicher Unzucht. Es wird der Ort des Abfalls von Gott. Sie wird Ägypten genannt, wegen ihrer Ungerechtigkeiten, der Unbeugsamkeit und der Verfolgung der Gläubigen und der Anbeter und weil dort die zwei Zeugen getötet werden. Von daher verwundert es uns nicht, dass die Gerichte und Plagen in der großen Trübsal denen ähneln von Sodom und Ägypten. Es ist fast identisch. Aber natürlich nicht nur über Israel und Jerusalem, sondern das wird dann weltweit passieren. Hand aufs Herz. Auch wir, auch du und ich, wir stehen ständig in der Gefahr, abtrünnig zu werden. Den heiligen Stand zu verlassen und wir werden an unzähligen Stellen im Neuen Testament aufgerufen, nicht den gottfeindlichen Dingen Raum zu geben. Hier ein Beispiel. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. In der Christenheit. Wir haben heute einen Teil der Christenheit, Namenschristenheit nenne ich das, die sind eigentlich in ihren Aussagen und in ihren Darlegungen und in ihrer Darstellung antichristlich geworden. Die glauben nicht mehr an die Bibel. Alles, was die Bibel verbietet, wird erlaubt. Anderes wird verboten, fundamentale Christentum und so weiter. Aber viertens, Jerusalem wird befreit und geistlich wiederhergestellt. Ich bin so glücklich, dass die Bibel nicht bei dem Abfall Jerusalem stehen bleibt, ja, bei der Hure. In Offenbarung Kapitel 19, da sehen wir, wie Jesus Christus zurückkommt, um die Königsherrschaft anzutreten. Offenbarung Kapitel 19. Gott hat die Königsherrschaft angetreten, heißt es da. Dort viermal heißt es dort, Halleluja, 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 Halleluja. Ist übrigens ein Begriff, ich habe das schon mal gesagt, der nur in Bezug zum Judentum, zu Israel verwendet wird. Im Blick auf die Gemeinde Jesu kommt dieses Halleluja nie in der Bibel vor. Aber jetzt kommt Jesus zurück für Israel als der König aller Könige und Herr aller Herren. Und da heißt es Halleluja, Halleluja. Und dann die Königsherrschaft kommt. Jesus nimmt sein Reich ein. Und dann wird auf einmal in Offenbarung Kapitel 20, Vers 9, in der Folge der Regierung Jesu, wird auf einmal diese Stadt wieder geliebte Stadt genannt. Die geliebte Stadt, das steht jetzt nicht da in diesem Bibelvers, steht in Offenbarung Kapitel 20, Vers 9. Am Schluss des tausendjährigen Reiches wird Satan befreit und mit Gog, Magog will er dann die geliebte Stadt und den, der da regiert, vernichten. Warum? Weil Jerusalem unter seiner Herrschaft wieder die geliebte Stadt geworden ist. Gott stellt alles wieder her. Gott ist der Gott der Wiederherstellung. In Christus Jesus. Stellen Sie sich das mal vor, jetzt mal, seelsorgerlich. Israel, Jerusalem. Wie oft wird dieses Volk oder auch diese Stadt, in der ja die Pharisäer und Schriftgelehrten waren und die Könige und so, die Regierungsstadt, wie oft wird diese Stadt als abtrünnig in der Bibel bezeichnet? Und Gott gegenüber sogar als Ehebrecherin. Es kommt so oft vor, weil Gott in einem Eheverhältnis mit Israel stand. Und es heißt immer wieder über Jerusalem und die Regierenden, ihr seid in Hurerei gefallen. Und trotzdem, Israel ist fremdgegangen. Hat die Liebe Gottes zu Jerusalem nie aufgehört. Jerusalem war untreu, hat Gott enttäuscht und Gott ist treu geblieben. In Hosea zeigt er das ja auch. Ja? Hosea musste eine Prostituierte nehmen und die war untreu und er sollte sie nochmal nehmen. Das war ein Beispiel für das Verhältnis Gottes mit Israel, sprich mit Jerusalem. Ich finde das bewegend, dass die Bibel im Blick auf Jerusalem, diese jahrtausendlange Geschichte, dass die Bibel im Blick auf Jerusalem endet mit der Liebe. Mit der Liebe. Am Schluss ist dieses Jerusalem die geliebte Stadt. Satan wollte sich diese Stadt zu eigen machen. Kurzfristig wird es ihm sogar gelingen unter dem Antichristen. Das ist ja das Prinzip Satans, Gott alles zu entreißen, ja? Und oder zu kopieren. Und so will er auch Jerusalem, das ist ja der Streit der Völker um diese Stadt. Satan will diese Stadt für sich gewinnen. Und ich sage es noch einmal, kurzfristig wird es ihm gelingen, bis dass der Herr zurückkommt. Da sagt er, jetzt ist Schluss. Jerusalem gehört mir. dann wird es wieder zur geliebten Stadt. Da gibt es so viele Stellen, hier habe ich eine. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen. Und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens nachwandeln. So spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und will inmitten Jerusalems wohnen. Und Jerusalem wird Stadt der Wahrheit genannt werden und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. Alles Prophetien, die noch nicht erfüllt sind. Und viele Völker, mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und ihn anzuflehen. Ja, und dann kommen 10 Leute aus den Nationen und fassen einen Juden an Rockzipfel und sagen, ja, wir wollen mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Im Millennium, im tausendjährigen Reich, im Reich Jesu Christi, da wird ja das jüdische Volk zum Missionsvolk werden für alle Welt. Weil es müssen, auch im tausendjährigen Reich, müssen die Nationen noch erreicht werden mit dieser Botschaft. Die entferntesten Nationen. Und dann werden die Juden, dann werden die Nichtjuden kommen und die wollen nach Jerusalem, wollen den Herrn sehen. Den König, ist doch klar. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Zur Hälfte zum östlichen Meer, zur Hälfte zum hinteren Meer, Sommer und Winter. Und der Herr wird König sein über der ganzen Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Das ist die Zukunft Jerusalems. Und wenn Jerusalem in der Offenbarung wieder vorkommt, und wenn sie dort geliebte Stadt genannt wird, dann sehen wir daraus, dass sich diese alttestamentlichen Aussagen alle noch erfüllen müssen und dass sie nicht aufgehoben sind. Sonst gäbe es Jerusalem in der Offenbarung nicht mehr. Dann wird Jerusalem für 1000 Jahre Welthauptstadt werden, unter der Herrschaft des Königs aller Könige. Und die Überwinder werden 1000 Jahre mitregieren, aber damit ist übrigens die Königsherrschaft Jesu nicht zu Ende. Der Begriff tausendjähriges Reich, entschuldigen Sie bitte, aber der Begriff tausendjähriges Reich ist nicht ganz korrekt. Wir sagen immer tausendjähriges Reich, aber das steht gar nicht da. Oder haben Sie schon mal gelesen? Haben Sie schon mal gelesen? Nein. Da steht, dass sie mit ihm regieren werden 1000 Jahre. Das ja, und darum nennen wir es tausendjährige Reich. Kein Problem. Aber wie lange geht das Reich des Messias? 1000 Jahre? Was wird dem Daniel gesagt? Sein Reich wird nicht untergehen. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Warum? Weil es über die 1000 Jahre weitergeht. Das Reich hört er mit 1000 Jahren nicht auf. Übrigens ist es genauso wie mit dem 7-armigen Leuchter, ja? Auch nebenbei gesagt jetzt. Wie nennen wir die Menora auch in Deutsch? Siebenarmiger Leuchter, ja? Steht in der Bibel gar nicht. Ist ein 6-armiger Leuchter. Ja. Weil der in der Mitte ist kein Arm, ist der Stamm. Und dann gehen 3 Arme nach rechts und 3 Arme nach links. Der 7-armige Leuchter, ja, der hat 7 Leuchten, aber nur 6 Arme. Und das steht auch so in der Bibel. Mach 6 Arme, 3 zur rechten Seite und 3 zur linken Seite, steht geschrieben. Ja? Gut, das ist jetzt ein bisschen Haarspalterei, ne? Also, komm, vergiss es. Ich weiß es, ich sag auch immer 7-armige Leuchter. Aber korrekt genommen, ne? Also, es ist schön, wenn man sich angewöhnt, vielleicht die Bibel ganz genau zu lesen. Auch die Zusammenhänge. Ja, und dann fünftens, ich habe gesagt, es sind 5 Punkte. Es kommt zu einer neuen Welt. Das Reich wird übergehen in einen neuen Himmel und eine neue Erde, das wissen wir. Und die Krönung besteht dann schlussendlich darin, dass das himmlische Jerusalem als Braut des Lammes auf die Erde kommt Und dann nimmt das himmlische Jerusalem, beim neuen Himmel, neue Erde, nimmt das himmlische Jerusalem nach meiner Erkenntnis den Platz des irdischen Jerusalem ein. Und darum heißt es auch die Hütte Gottes oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Dann ist das himmlische Jerusalem auf der Erde. Und da wird Gott und das Lamm, Jesus Christus, selber gegenwärtig sein und unter den Menschen leben. Und Gemeinde Jesu wird dann natürlich auch dabei sein, das ist klar. Ja, wir sind der Leib Christi, wir sind immer da, wo er ist. Das tausendjährige Reich wird der Übergang sein. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Erfüllung dann, Offenbarung Kapitel 21, 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Warum ist kein Meer mehr da? Ne, dann brauchen wir kein Meer mehr. Und wenn ich das Meer sehe, brauche ich keinen See mehr. Ne? Weil dann alles Trennende aufhört. Durch die Sintflut entstanden die großen Weltmeere, die trennen die Kontinente. Neue Himmel, neue Erde hat keine Meere mehr, wohl noch Wasser, Seen, alles Mögliche. Aber keine Meere, die trennen. Warum? Weil alles, jetzt regiert der Messias. Teufel ist im Abgrund. Hört jede Trennung auf. Mit dieser Königsherrschaft Jesu, seiner Regierung, wird dann Jerusalem endlich das, nach wie viel Tausenden von Jahren, und Gott hat nicht aufgegeben, wozu es bestimmt ist. Gründung des Friedens. Der Friedefürst regiert. Dann ist Jerusalem Gründung des Friedens für die ganze Welt. Herrliche Aussichten. Und darum wissen wir auch, das ist ganz klar, da sind wir nüchtern, erst wenn Jerusalem Frieden bekommt, bekommt die Welt Frieden. Erst wenn Jerusalem zur Ruhe kommt, kommt die Welt zur Ruhe. Und darum heißt es ja auch in Psalm 122, 6, bittet für den Frieden Jerusalems. Was tun wir dann, wenn wir das beten? Komm, Herr Jesus, du bist doch der Friedefürst, bring deine Regierung. Und jetzt noch, ihr Lieben, wenn Jerusalem zu so hohem berufen ist, wenn das die Zukunft Jerusalems ist, wenn es dazu bestimmt ist, ja, verwundern wir uns dann über die Zerreißproben um diese Stadt, die so aktuell ist, so erfahrbar, das Auf und Ab, das Hin und Her, das Drüber und Drunter, Weltmächte gesteuert von geistlichen Mächten, kämpfen um Jerusalem und feinden ihre von Gott gegebene Berufung an. Und Jerusalem soll geteilt werden. Jerusalem soll nicht die Stadt Gottes sein. Und ich sagte es, Satan will diese Stadt für sich gewinnen und kurzfristig wird es auch gelingen, bis der Herr kommt. Ist doch klar, so war es, Gottes Verheißungen gibt und einen lebendigen Gott und so war es einen Feind Gottes gibt. Verstehen wir den Kampf um diese Stadt und auch um unser Leben. Der babylonische Talmud sagt, 10 Maß Schönheit kam auf die Erde herab, Jerusalem bekam davon 9, die übrige Welt 1. 10 Maß Leiden kam auf die Erde herab, Jerusalem bekam davon 9 Maß, die übrige Welt 1. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ab 2017 der Erfüllung biblischer Prophetie wieder einen großen Schritt vorwärts gekommen sind. Fazit. Obwohl Gott die Sünden seines Volkes und der Stadt Jerusalem nie tolerierte, sondern sogar unter Zucht und Strafe stellte, hat seine Liebe gegenüber Jerusalem nie aufgehört. Nie. Er hat seinen Bund nicht aufgekündigt. Trotz der Untreue Jerusalems ist Gott treu geblieben. Und ganz am Schluss dass wir das noch mitnehmen und nochmal vielleicht kurz anwenden auf unser Leben. Sie und ich, wir sind berufen wie Jerusalem. Wir haben Verheißungen wie Jerusalem. Wir sind ein Tempel, ist in uns aufgerichtet wie damals in Jerusalem. Wir haben Frieden bekommen und sollen zum Frieden beitragen in dieser Welt wie Jerusalem. Gott hat seinen Namen in uns hineingelegt wie in Jerusalem. Er wohnt in uns, wie er in Jerusalem lebte. Er will uns zum Segen setzen, er will sich durch uns offener einer Welt offenbaren wie Jerusalem. Und darum auch dein Kampf. Das, was der Teufel mit Jerusalem will, das will er auch mit dir und mit der Gemeinde Jesu. Verschiedene Mächte streiten um dich, um mich und feinden unsere Berufung an. Sie wollen nicht, dass wir ungeteilt Gott dienen oder Gott gehören. Oft genug ist unser Herz geteilt zwischen Heiligkeit und Unheiligkeit, zwischen Gehorsam und Ungehorsam, zwischen Treue und Untreue. Wir wollen dem Herrn dienen und dienen oft trotzdem dem Gottfeindlichen. Wir beten, Herr, ich möchte so gerne treu sein, und wir sind oft untreu. Im Gebet, in der Liebe, in der Nachfolge. Und der Herr kämpft um unser Herz, wie er um Jerusalem kämpft. Und er gebraucht Mittel, um uns zu erziehen, die gerade seine Liebe beweisen. Und er bleibt unbedingt treu. Es heißt sogar, 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Legen wir das nochmal auf Jerusalem. Jerusalem ist so abgefallen, so schlimm. Gott konnte sich nie selber verleugnen. Er sagt, meine Liebe zu Ephraim hört nicht auf. Ganz und gar, es erregt mein Herz, kehrt sich um in mir gegenüber diesem Volk. Auch wenn der Herr uns erzieht und manches in unserem Leben zulässt, was uns vielleicht nicht gefällt, gerade dahinter steht seine Liebe. Und wie tut er das? Wie stellt er am Schluss Jerusalem wieder her? Ich lese es jetzt nicht mehr, aber ich zeige es noch an. Sacharja 12, 10 bis 13,1. Da heißt es in so wunderbarer Art und Weise, Gott wird den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Sie werden auf ihn blicken, der für sie starb. Sie werden wehklagen, Buße tun und sie werden erlöst werden. Und an jenem Tag, Vers 13 am Schluss, der letzte Satz, und an jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem für Sünde und Unreinheit. Was ist die Quelle? Das Golgatha. Das Golgatha. Aber über 2 Jahrtausende haben das die Juden zum größten Teil nicht erkannt. Und wenn der Herr wiederkommt und sie sehen, in welchen sie gestochen haben, dann werden sie sich beugen und werden weinen. Und dann wird die Quelle für sie in Erscheinung treten und fließen. Und es werden Ströme lebendigen Wassers fließen in das messianische Reich hinein. Vielleicht ist es Zeit für uns, dass wir ins Gebet gehen und wir neu auf den Herrn blicken. Und da, wo es nötig ist, vielleicht Buße tun, um erneuert zu werden. Du allein kennst den Streit der Mächte in deinem Herzens Jerusalem. Und du allein weißt, wo du zurzeit stehst. Ob du geteilt bist, ob du mehr unter antichristlicher Herrschaft stehst zurzeit oder unter der Herrschaft des Geistes Christi. Du allein weißt es. Aber du alleine darfst, wie Jerusalem, aufblicken auf den, der für dich gestorben ist. Und die Gnade in Anspruch nehmen und bitten, aufrichtig bitten, Herr, vergib mir, hier bin ich. Gott segne sie. Amen. darf noch ein Gebet sprechen. Vater, wir staunen über deine Heilsgeschichte, über deine beständige Treue, über deine Zuverlässigkeit und Macht der Wiederherstellung. In der Geschichte Jerusalems verstehen wir dein Wort, die Liebe aber ist das Größte. Danke, Herr. Danke, dass das auch unserem Herzen und Leben gilt. In Jesus liebst du uns, hast uns für gerecht erklärt, hast uns zu deinem Eigentum erwählt und wirst uns ans Ziel bringen. Wo es zwischenzeitlich mit uns nicht so klappt, Herr, da bitten wir dich um Vergebung. Wir wollen auf deiner Seite stehen. Wir wollen, dass du in unserem Leben regierst und dass wir dazu beitragen, dass andere Menschen auch Frieden mit Gott bekommen. Schenke diese Gnade, Herr, dass wir das verstehen, heute Morgen, dass wenn wir dich anrufen, dein Leben in unser Leben kommt. Gelobt seist du darüber. Amen.